herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Kein Mensch hat unsere Kultur und Geschichte so geprägt wie die Person von Jesus. Und auch heute noch interessiert viele Menschen, wer Jesus wirklich war. Es geht eine Faszination von Jesus aus. Das Neue Testament, das von Jesu Leben berichtet, ist das meistgelesene Buch der Welt. Und gleichzeitig existieren auch sehr viele Fehlinformationen über Jesus in den Köpfen der Menschen. In dieses Dickicht von Unwahrheiten wollen wir heute gerne einmal ein wenig Licht bringen und uns mit den soliden Grundlagen über Jesu Leben und vor allem über seinen Tod und seine Auferstehung beschäftigen. Heute ist Roland Werner im Begründet Glauben Podcast. Herr Werner, Sie sind Sprachwissenschaftler und Theologe. Seit 2016 sind Sie Professor für Theologie im globalen Kontext an der Hochschule Tabor in Marburg. Sie betätigen sich als Bibelübersetzer, Autor und Referent im Gebiet der Theologie und der Sprachwissenschaft. Und Sie haben ein Buch geschrieben, Faszination Jesus. Und darum soll es heute gehen. Um Jesus, sein Leben und vor allem seinen Kreuzestod und seine Auferstehung. Herzlich willkommen im Begründet Glauben Podcast.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ich möchte gleich den Titel Ihres Buches zum Anlass nehmen, eine erste Frage zu stellen. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Besondere und Faszinierende an der Person von Jesus?
Ja, also erst einmal möchte ich sagen, dass das Buch ja von Guido Baltes und mir zusammengeschrieben wurde, jetzt vor gut 30 Jahren. Guido war damals noch Theologiestudent, inzwischen ist er auch promovierter Theologe und auch Privatdozent, das ist so eine Art Professor hier an der Uni in Marburg. Uns war wichtig, aus vor allen Dingen der Erfahrung der Arbeit mit jungen Leuten, auch aus der Verkündigung an Universitäten und Hochschulen, was ich damals gemacht habe, damals auch im Auftrag der Studentenmission, sowohl in Deutschland, aber auch in Osteuropa, Georgien, Russland, Polen, an verschiedenen anderen Orten, das Wesentliche am Christentum nach vorne zu stellen. Und das ist die Person von Jesus Christus, weil wir auch gemerkt haben, gerade im damaligen sogenannten Ostblock waren die Leute überhaupt nicht informiert. Also irgendwie hatten sie das so mitgekriegt, Jesus war nur eine Märchenfigur, den gab es eigentlich gar nicht. Und ja, dann braucht man sich natürlich auch nicht mit ihm zu beschäftigen. Das war sozusagen die eine Wurzel überhaupt für dieses Buch, Faszination Jesus. Und das andere natürlich auch die persönliche Beschäftigung mit Jesus. Ich habe schon als Kind natürlich auch, meine Eltern waren aktiv in der Kirche, einiges mitgekriegt von Jesus, aber als Jugendlicher habe ich gemerkt, dass es irgendwie bei der Sache mit Jesus um mehr geht als nur um Kenntnisse oder eine religiöse Tradition, sondern dass es auch darum geht, in einer persönlichen Verbindung zu Jesus Christus sich zu verhalten und zu sagen, ja, ich möchte an dich glauben. Ich möchte dir vertrauen. Und das kann man natürlich nur, erstens, wenn diese Person existiert, zweitens, wenn sie noch existiert, darüber reden wir dann ja auch, und wenn sie auch vertrauenswürdig ist. Und das Ganze habe ich so gefunden. Und bei dem Buch Faszination Jesus war es mir eben wichtig, zu versuchen, zu entfalten, was eigentlich das Besondere an dem historischen Jesus ist, aber dann eben auch weitergehend, was er für uns heute bedeuten kann. Und was mich fasziniert, ist einmal die Eindeutigkeit, die Klarheit bei Jesus, die große Intelligenz, der Witz, der Humor, den er hatte. Also wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass er sagt, stell dir vor, du willst den Splitter im Auge deines Bruders rausnehmen, damit er nicht stört, aber hast einen riesigen Balken in deinem eigenen Auge, das ist ja eigentlich witzig. Nur wir haben das manchmal so überdeckt, weil wir irgendwie so, ich sag mal, so festgefertigte Bilder von Jesus haben. Vielleicht sogar so wie in den 60er Jahren so aus so Schwarz-Weiß-Filmen, wo Jesus immer so ganz ernst durch die Gegend läuft oder so. Und das aufzubrechen und auch gerade mit diesem Titel zu sagen, hey, Jesus ist faszinierend, lass dich mal drauf ein, wag doch nochmal einen neuen Blick auf Jesus. Das war unsere Absicht dabei.
Sie haben ja jetzt gerade gesagt, dass immer wieder auch angenommen wird, Jesus oder wurde und wird, Jesus wäre nun eine Märchenfigur. Wie können wir uns denn überhaupt der Frage nähern, wer Jesus dann wirklich war?
Eine Märchenfigur, das ist sowas wie Schneewittchen und die sieben Zwerge oder so, der gestiefelte Kater. Ne? Dass Jesus eine historische Person war, ich glaube, da zweifelt niemand dran, der zumindest ein bisschen Verstand hat. Wir haben über ihn mehr Quellen und auch breitere Quellen als über fast jede andere Person der Antike, inklusive der römischen Kaiser, die ja sehr, sehr bedeutende Persönlichkeiten haben, gut waren. Natürlich bei ihnen haben wir dann manchmal Inschriften und so, aber wenn man insgesamt die Antike sieht, dann muss man sagen, Jesus ist eine der bestbezeugten Personen des Altertums, was ja sehr erstaunlich ist, weil er selbst kein Buch geschrieben hat, weil er in einer Provinz des Römischen Reiches lebte, die jetzt nicht ganz unwichtig war, aber auch nicht zu den großen Zentren gehörte, also primär in Galiläa, im nördlichen heutigen Israel, dann in Judäa, in Jerusalem, wo er gestorben ist. Er hat das nicht weit überschritten. Er war als Kind mal mit seinen Eltern musste er fliehen nach Ägypten, aber da wird er sich wahrscheinlich nicht daran erinnern können, damals als Erwachsener. Also Jesus hatte einen sehr begrenzten geografischen Radius, hat selbst keine Bücher geschrieben, aber hat es doch geschafft, in der Kürze seines öffentlichen Wirkens, was man so auf etwa 3 Jahre beziffern kann, eine solche Bewegung zu initiieren, loszutreten, dass wir heute noch die Zeit rechnen vor Christus und nach Christus. Also irgendwas muss da gewesen sein, was einen unglaublichen Impuls rausgelassen hat, dass eben die größte Religion, offiziell jedenfalls, die meisten Menschen in dieser Welt gehören in irgendeiner Weise zur Religionsgemeinschaft, die sich auf Jesus Christus beruft, also das Christentum, die christliche Kirche, egal jetzt in welcher Konfession, katholisch, evangelisch, orthodox oder was auch sonst. Also da ist das, wie können wir uns nähern? Das war ja die Frage. Ja, wir können uns nähern durch die Wirkung, weil jede Wirkung hat eine Ursache. Das habe ich gerade versucht anzudeuten. Aber natürlich haben wir auch historische Quellen und das sind vor allen Dingen allem die Schriften des Neuen Testamentes. Es sind aber auch darüber hinaus einige außerbiblische Quellen und Belege, sowohl bei dem jüdischen Schriftsteller Josephus Flavius, der eine ganz wichtige Quelle für das erste Jahrhundert ist, mit seinen beiden großen Werken über den jüdischen Krieg der Bello Judaico und die Altertümer der Juden, Antiquitates Judaeorum, aber auch einige andere, Sueto und Tacitus und ein paar andere. Was die sagen, ist natürlich magerer als das, was das Neue Testament entfaltet, aber es widerspricht nicht, sondern bestätigt es. Also zum Beispiel bestätigt es, dass Jesus in einer Verbindung mit Johannes dem Täufer war, über den Josephus Flavius auch schreibt, dass er gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus, welcher der Präfekt oder Statthalter, kann man auch sagen, in Judäa war, vom Jahr 26 bis 36, also 10 Jahre. Deswegen wissen wir auch, deswegen haben wir ihn auch im sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis. Man fragt sich ja manchmal, wenn man in die Kirche kommt und die Leute so dieses sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis aufsprechen, auch sagen, hey, warum kommt da Pontius Pilatus vor? Ne? Litten unter Pontius Pilatus, das ist eine Zeitangabe. Also auch, und der wird auch erwähnt von Josephus Flavius. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine ganze Reihe außerbiblische Hinweise auf Christus aus dieser Zeit, aber wir haben natürlich vor allen Dingen das Neue Testament und das sind die bestbezeugten und am besten überlieferten Schriften der ganzen Antike. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Christ bin, sondern weil es einfach auch wissenschaftlich wahr ist.
Genau da würde ich gerne noch mal tiefer nachfragen bei den Evangelien, die ja wohl in der Breite Jesu Leben auch abbilden wollen. An die geht ja häufig der Vorwurf, dass sie ja bereits voreingenommen sind, weil sie eben von Anhängern von Jesus oder von Augenzeugen Jesu verfasst worden sind. Was macht die Texte des Neuen Testaments oder vor allem die Evangelien Ihrer Meinung nach trotzdem glaubwürdig?
Also zunächst einmal haben wir ja im Neuen Testament die vier Evangelien von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Ich habe sie jetzt mal in der Reihenfolge genannt, wie sie wahrscheinlich verfasst worden sind. Was wir aber nicht vergessen dürfen und was ich hier anmerken möchte, ist, dass wir ja neben den Evangelien authentische Schriften direkt aus den 2 Jahrzehnten, 3. Jahrzehnt nach Christus haben, nämlich in den Briefen. Also Paulus zum Beispiel schreibt im Brief an die Korinther, den er so um 54, 55 nach Christus geschrieben hat, sprich, wenn wir das Todesdatum Jesu auf das Jahr 30 ansetzen, manche setzen es auch auf 31 und 33 an. Ich sage aber 30 mit der Mehrheit auch der Wissenschaftler, dann ist das ein Abstand von 24, 25 Jahre. Und da schreibt er, dass er, als er Christus Nachfolger wurde, was um das Jahr 34 wohl gewesen ist, nach allem, was wir eruieren können, schon fest als sozusagen grundlegende Information bekommen hat, nämlich dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, dass er ins Grab gelegt wurde, dass er auferstanden ist, dass er von folgenden Personen gesehen wurde. Das heißt also, oder wir haben auch im ersten Korintherbrief die Beschreibung des letzten Abends vor dem Tod Jesu, wo Jesus ja das sogenannte Abendmahl eingesetzt hat. Und da schreibt Paulus, in der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab seinen Jüngern, sprach, nehmt hin, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Also, Paulus bringt schon direkt in den Jahrzehnten nach Jesu Tod, und ich sage jetzt auch nur seine Auferstehung, schon vor der Verfassung der Evangelien, solche Kernpunkte aus dem Leben Jesu, die dann hinter in den Evangelien genauer und ausführlicher beschrieben wurde. Und jetzt muss man sich klar machen, wir leben jetzt, heute sind wir im Jahr 2024. Das heißt, wenn ich jetzt also etwas schreiben würde über vor 25 Jahren, also im Jahr 99 oder im Jahr 1999, und würde zum Beispiel sagen, ja, im Jahr 1999 fuhr ich mit meinem VW Käfer hin zum Brandenburger Tor und dann konnte ich da nicht durchfahren, weil da ja die Grenze zur DDR war. Dann wird es sofort einen Aufschrei in meiner Umgebung geben, die sagen, hey, stopp, stopp, die Mauer zur DDR ist schon 89, 10 Jahre vorher gefallen und natürlich hättest du da durchfahren können. Jetzt vielleicht nicht gerade durchs Brandenburger Tor, das konnte man ja nur eine kurze Zeit, aber du hättest rumfahren können und hättest sozusagen in den Ostteil Berlins fahren können. Das heißt, es gibt immer eine Co-Augenzeugenschaft von Menschen. Also es gibt immer Zeitgenossen, die etwas Geschriebenes bestätigen oder verwerfen können und würden, auch wenn es falsch wäre. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Argument, auch bei den Evangelien, weil die auch noch in einem zeitlichen Abstand geschrieben worden sind, wo es viele Augenzeugen gab. Paulus selbst nennt die Augenzeugen in 1. Korinther 15, sagt er, das war der Simon oder der nimmt da seinen hebräischen Namen Kephas. Also der Simon Kephas Petrus ist immer die gleiche Person, Jakobus, die 11 Jünger, 500 Leute gleichzeitig, die den auferstandenen Jesus gesehen haben. Die leben auch noch fast alle, einige sind gestorben. Mit anderen Worten, ihr könnt die auch fragen, ihr könnt das recherchieren. Das heißt also, es gibt ein gemeinsames Wissen, das sozusagen eine gemeinsame Augenzeugenschaft ist. Und das Gleiche ist bei den Evangelien. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt haben, über die Entstehung der einzelnen Evangelien zu sprechen. Das wäre auch noch mal wahrscheinlich auch mal ein Podcast noch mal wert. Aber was man sich klarer machen muss, ist, als die verfasst wurden, ich sag mal, Markus Evangelium in der Mitte, zweiten Hälfte der 60er Jahre, Matthäus kurz danach, spätestens Anfang der 70er Jahre. Auch da lebten noch viele Menschen, die das mitbekommen haben. Das heißt, da konnte man jetzt nicht irgendwie irgendwas Wildes schreiben oder gefälschte Hitler-Tagebücher aus der Kiste zaubern oder sowas, sondern man musste schon, das musste schon vor der kritischen Mitleserschaft der Zeitgenossen Bestand haben können. Und deswegen haben sich die Evangelien auch durchgesetzt gegenüber den sogenannten Apokryphen und pseudoepigraphischen Evangelien, die ja alle erst 150 Jahre später frühestens und dann entstanden sind in der Mitte des zweiten und auch im dritten Jahrhundert in Ägypten, wo alle wussten, das sind jetzt Neuerungen, das sind irgendwelche Romane, die Leute jetzt geschrieben haben. Während die Urevangelien, so nenne ich sie jetzt gerade mal, die vier, die wir auch im Neuen Testament haben, in jeder Bibelausgabe, das sind die, die aus dieser frühen Zeit kommen und wo die Mitaugenzeugenschaft sozusagen dafür gesorgt hat, meiner Überzeugung nach, dass die da keinen Unsinn geschrieben haben.
Jetzt gerade, wenn man auch auf die Unterschiedlichkeit dieser Quellen eingeht, also die Evangelien berichten zwar natürlich einige Gemeinsamkeiten oder viele Gemeinsamkeiten über das Leben und auch über Tod und Auferstehung Jesus, und trotzdem haben wir Unterschiede in den Evangelien, die viele für einen unvereinbaren Widerspruch ansehen. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, also da müssen wir ganz kurz mal drauf schauen, wie sind denn die Evangelien entstanden? Und da haben wir auch außerhalb der Bibel selbst Hinweise bei den frühen christlichen Schriftstellern. Es gab einen Mann namens Papias von Hierapolis, der war Gemeindeleiter in Hierapolis, eine Stadt in der heutigen Westtürkei. Der hat noch den Apostel Johannes kennengelernt, der hat noch eine ganze Reihe Leute aus der ersten Generation kennengelernt. Und der schreibt unter anderem, dass das Markus-Evangelium folgendermaßen entstanden ist. Das ist ja das Kürzeste. Dass Markus oder mit vollem Namen Johannes Markus, der kam aus Jerusalem. Seine Mutter war auch eine frühe Anhängerin Jesu und die Urgemeinde traf sich auch in deren Haus im sogenannten Essener-Viertel in Jerusalem. Man hat da zwei, drei Locations, wo das sein kann, aber man weiß die ungefähre Bereich dort in Jerusalem, wo das gewesen sein muss, dass dieses Haus, dass dieser Johannes Markus, dass der am Ende des Lebens von Petrus als dessen Begleiter mit in Rom war. Rom war ja die Hauptstadt und Petrus ist zum Ende seines Lebens nach Rom gekommen, so wie auch Paulus, und ist dort auch nach allem, was wir wissen, den Märtyrertod gestorben. Und als er starb, haben die Leute gesagt zum Johannes Markus, pass auf, kannst du nicht aufschreiben, was der Petrus immer über Jesus erzählt hat? Und weil du hast das ja so oft gehört. Und Petrus war ja dieser enge Mitarbeiter von und Freund von Jesus. Und er hat also bis ins hohe Alter, bis er dann auch starb, in diesem Märtyrertod erlitt, hat er immer wieder erzählt. Und manchmal, wenn man ja so Sachen immer wieder erzählt, auch Geschichten aus dem eigenen Leben, dann werden die so ein bisschen systematisch. Also man erzählt die immer in einer bestimmten, fast gebundenen Form. Und so ist es auch, wenn wir das Johannes, also wenn wir das Markus-Evangelium lesen, lesen wir eine sehr gebundene Form dieser, sag mal, dieser Heilungen oder, aber man merkt zwei Dinge und das finde ich ganz hochinteressant, im Gegensatz zu den anderen Evangelien, die da anders sind. Also es gibt diese Unterschiede, die leugne ich gar nicht, will gerade nur erklären, wie man sowas auch verstehen kann. Erstens hat das Markus-Evangelium teilweise Detailinformationen aus Kapernaum und aus Galiläa, also da, wo der Petrus herkam, die anderen Evangelien, die teilweise den Markus-Text verwendet haben, weggelassen haben, weil sie es nicht für so wesentlich fanden, so eine Nebenbemerkung. Und da merkt man, da ist ganz viel Lokalkolorit drin, also man hört die, so glaube ich, die authentische Stimme von Petrus durch das Markus-Evangelium. Und das andere, was Markus tut, ist, dass er manches in die römische Welt hineinspricht. Ein Beispiel ist also, Es gab ja im Osten eher das Griechische als Verkehrssprache und im Westen des Reiches mehr das Lateinische. Und da, wo die anderen Evangelien zum Beispiel von der Münzeinheit Drachme schreiben, was das griechische Wort ist, schreibt Markus Denarius. Das ist dieselbe Münze, das sind nur die unterschiedlichen lateinischen Denarius, Drachme, griechischen Bezeichnungen. Man merkt also bei Markus eine Tendenz, einmal ganz viel authentisches so Detailwissen aus Galiläa und aus dem Leben Jesu zu haben, was von Petrus stammt, was die anderen weggelassen haben, weil es nicht so wichtig für die allgemeinen, den Lauf dessen, was wir jetzt erzählen. Und auch zweitens diesen besonderen Bezug zu Rom und zur lateinischen Sprache, also in den griechischen Text. Und so ist für mich, wenn man jetzt durchgehen würde und würde jedes Evangelium versuchen, ein bisschen zu verstehen, vom Kontext her, dann merkt man, die Evangelisten haben bestimmte stilistische Elemente angewandt. Ein Beispiel zum Beispiel, wo Leute manchmal sagen, ja, das ist doch ein Gegensatz. Da ist der eine Evangelist sagt, in Jericho waren zwei Blinde, die Jesus geheilt hatte, und der andere Evangelist spricht von einem. So. Waren das jetzt einer oder waren das zwei? Oder ähnlich auch, das eine Evangelium sagt, Maria Magdalena ging zum Grab und im anderen Evangelium, also zum leeren Grab, wo Jesus nicht mehr war. Und die anderen sagen, Maria Magdalena und die Salome und die andere Maria. Was stimmt denn jetzt? Aber das ist aus meiner Sicht, sind das Erzählabsichten. Also der eine, der nur auf die eine Person fokussiert, der leugnet nicht, dass es da zwei gibt, sondern der fokussiert in einer Stilweise, erzählt die Geschichte dieses einen Blinden. Dass da noch ein anderer dabei war, ist für ihn jetzt und auch für das Wunder, was er berichtet, nämlich das Heilungswunder, nicht wesentlich. Genauso, natürlich geht die Maria Magdalena nicht alleine, meistens gegen die Frauen auch in solcher unsicheren Situation da, wie sie ja waren, wo sie Soldaten erwarten konnten, natürlich gehen die mit mehreren. Aber der berichtet eben nur die Maria Magdalena. Also ich glaube, vieles löst sich auf. Es gibt einige, ich sag mal, Unterschiede, die etwas gravierender sind. Zum Beispiel das Johannesevangelium berichtet von mehreren Pilgerreisen Jesu von Galiläa nach Jerusalem. Und nach dem Johannesevangelium streckt sich das öffentliche Wirken Jesu über etwa 3 Jahre. Das sagte ich schon kurz am Anfang. Die anderen drei Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas, straffen das alles und teilen ihr Evangelium in zwei Teile. Erstens, was passierte in Galiläa, das öffentliche Wirken Jesu. Und zweitens, wie war das mit dem Tod in Jerusalem? Sodass es aussieht, als ob sie nur einmal, als ob er nur einmal nach Jerusalem gegangen sei. Ja, also ich meine, es stand einfach, dass er als Zwölfjähriger im Tempel war. Und da gibt es auch andere Hinweise. Aber ich glaube, das sind stilistische Dinge. Und übrigens sagt auch Papias, den ich gerade zitiert habe, dass Markus es so geschrieben hat, wie es Petrus ihm erzählt hat, aber er hat es nicht in der richtigen chronologischen Reihenfolge also aufgeschrieben. Also er hat das sozusagen gestreamlined in eine Story von Galiläa nach Jerusalem, so das Wesentliche. Und da merkt man, dass schon Papias darauf hinweist, dass wahrscheinlich die Johanneschronologie die richtigere ist. Also alles, was ich sage, ist, ich glaube, ja, es gibt Unterschiede, aber sie sind erklärbar, sie sind nicht bösartig, sie stellen auch nicht die grundlegenden Dinge in Frage, sondern sie zeigen einen Fokus, der eben unterschiedlich ist und der sozusagen, wo es eine stilistische Freiheit gab, der einzelnen Autoren eben jeweils nach ihrer Erzählabsicht den Text so auszuwählen und zu präsentieren. Vielleicht noch ganz kurz, der Lukas zum Beispiel hat eine besondere Betonung auf Arme. Also wir haben bei ihm mehr Dinge, wo er sozusagen das Thema Reichtum und Armut auch thematisiert. Und er hat auch einen stärkeren Fokus auf Frauen. Also er sagt zum Beispiel in Lukas 8, dass es auch eine Gruppe von Jüngerinnen von Jesus gab. Also, oder auch er erzählt die Geschichte von Maria und Martha und Lazarus. Also er hat da einen bestimmten Fokus. Und man merkt auch, der Lukas versucht, weil er war Grieche, er war Arzt, er war nicht aus Israel, also aus Galiläa oder Judäa. Er versucht, die Dinge, die sozusagen jüdisch spezifisch sind, die aber seine griechisch-römische Hörerschaft oder Leserschaft möglicherweise nicht gut verstehen können, noch besonders explizit zu erklären oder auch in andere Begriffe zu fassen. Also reden wir zum Beispiel nicht von unreinen Geistern, was ein hebräisch-aramäischer Ausdruck ist, sondern von Dämonen. Meint dasselbe. Also so gibt es gibt in der Tat Unterschiede, aber die kann man im Wesentlichen, kann man die so erklären.
Vielen Dank. Wenn man jetzt, Sie haben gerade schon gesagt, es gibt nicht nur die biblischen Quellen, sondern auch außerbiblische Quellen. Wenn man jetzt all diese Quellen zusammennimmt, was lässt sich denn gesichert vor allem über Tod und Auferstehung von Jesus sagen?
Also wir können gesichert sagen, dass es Jesus gab, dass er existierte, dass er diese Wirkung hatte. Wir können gesichert sagen, dass er Heilungen vollzogen hat, weil das sagt auch zum Beispiel Josephus Flavius, das sagt auch der babylonische Talmud, der gegen Jesus sich ausdrückt, aber sagt, er hat mit Hilfe von ägyptischer Magie, die er in Ägypten gelernt hat, hat er Heilungen gebracht. Also, dass Jesus geredet hat, gewirkt, gelehrt hat, dass er Heilungen bewirkt hat, das ist, glaube ich, kann man sagen. Und wir können auch fest sagen, dass er den Tod am Kreuz erlitten hat, was ja eigentlich nur die Römer durften. Deswegen sehen wir auch in den Evangelien dieses Hin und Her zwischen der jüdischen religiösen und politischen Behörde, dem Hohen Rat oder Synhedrion oder Sanhedrin, jemanden, je nachdem, wie man ihn jetzt spricht, Deutsch oder Griechisch oder Hebräisch, auf jeden Fall die religiös-politische Leitungsbehörde Judäas, die Pilatus einschalten. Und wie gesagt, Pilatus ist auch belegt. Da gibt es also auch keinen Zweifel. Und die sagen, wenn, dann musst du den im Grunde töten lassen. Und er, Pilatus, will das ja nicht. Aber schließlich wird Jesus also von römischen Soldaten gekreuzigt. Das Ganze am Vorabend eines Passafestes. Und zwar eines großen Passafestes, also ja, des Passafestes im Frühjahr. Damit zusammen auch dann das, was Johannes in besonderer Weise in seinem Evangelium schreibt, nämlich dass das Überraschende war, dass Jesus relativ schnell gestorben ist. Und dass sie ihn sozusagen, manchmal hingen die zu Tötenden, also die Gekreuzigten, über mehrere Tage dort in ihrer Todesqual. Und bei Jesus war es so, dass sie wollten, dass er am Passafest, das wollten die Juden, die jüdischen Führer, dass er da schon beerdigt ist, damit er das Land nicht verunreinigt, weil es war eine Verunreinigung, wenn tote Körper sozusagen oberhalb der Erde waren. Und als sie dann kamen und sozusagen nachhelfen wollten bei ihm und den beiden Mitgekreuzigten, den Verbrechern rechts und links, mussten sie bei Jesus die Beine nicht mehr brechen. Also das hätte man gemacht, weil er sich immer noch mit den Füßen abstützen konnte auf so einem kleinen Holzstück, was da noch angenagelt war und dann immer hoch und runter gezogen ist, das war nicht mehr nötig, der Körper war tot. Das wird dann be berichtet. Also wir wissen, er ist gekreuzigt, wir wissen, er ist wirklich gestorben, wir wissen, er ist beerdigt worden in einem frischen Felsengrab, so wie es damals üblich war bei den Reichen. Es wird auch explizit gesagt, es war ein reicher Mann, ein Ratsmitglied, Josef von Arimathea, der ein heimlicher Nachfolger von Jesus war, bei dem er gekreuzigt worden ist. Bis dahin, glaube ich, können wir auf jeden Fall, sind wir auf ganz festem historischen Grund. Und dann sind wir weiter auf historischem Grund, dass am dritten Tag, also weil der Sabbat in jüdischer Rechnung fängt der Tag immer mit dem Abend an. Das heißt also, am Freitagabend fängt der Sabbat an. Und am Sonntagmorgen ist er vorbei. Das ist dann der dritte Tag, ist die inklusive Zählung. Man rechnet den ersten und den dritten Tag, erste, zweite, dritte. Wir sagen ja nicht mal nach 3 Tagen, das ist dann verwirrend. Aber am dritten Tag ist das Grab leer. Das ist auch historisch klar. Und jetzt ist die Frage der Interpretation dieses leeren Grabes. Und da wollen wir an den Punkt, wo wir sagen, nicht mehr beweisen können, also wo wir auch nicht mehr das sozusagen jetzt überall alle sagen. Ich glaube, das würden alle akzeptieren. Er ist gekreuzigt worden und er ist gestorben und das Grab war leer. Aber warum das Grab leer war und was da eigentlich passiert ist, da gehen dann natürlich die Meinungen etwas auseinander.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!